Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Und nicht nur guten Morgen, sondern ein gutes neues Jahr wünsche ich uns allen. Wir haben so Zeitabschnitte, in die wir unser Leben einteilen. Ich denke mal manchmal, wenn du gefragt wirst, so wie ist es jetzt, wenn du 30, 40, 50 geworden bist oder so, wie fühlst du dich jetzt? Dann bekommt man üblicherweise die Antwort auch nicht viel anders als vorher. Gut, vielleicht in manchem Fall fühlt man sich auch wirklich anders. Aber so geht es mir auch mit diesem Jahr. Irgendwie ist ein neues Jahr, aber eigentlich hat sich nicht viel geändert, oder? Und trotzdem, wir haben es heute schon von Betty gehört, man nimmt sich doch manches vor, man sagt aber, dieses Jahr, da machen wir Dinge anders. Ich möchte heute mal ganz kurz zurückschauen, bevor ich mit meiner Predigt anfange und möchte einfach mal Danke sagen an all diejenigen, die diese Gottesdienste möglich machen. Das sind die Leute, die ihr hier vorne ständig seht. Wir nennen das in unserer Planungs-App das Kanzelteam. So, das sind die Leute, die die Predigten vorbereiten, die die Moderationen machen, die Leute, die ihr hier im Lobpreis seht, die üben. Da gibt es die Leute, die die Technik machen, die jeden Sonntag früher da sind, um alles vorzubereiten und die zwischendurch immer mal wieder kommen, um unsere Technik so anzupassen, dass es auch wirklich funktioniert. Da sind die Leute, die momentan einen Stock höher sind, die sich um die Kinder kümmern. Sind die Leute, die euch begrüßt haben. Sind die Leute, die den Raum sauber machen. Da gibt es so viele Menschen, die dieses und jenes in der Gemeinde tun und die sich einsetzen, die die letzten Arbeiten noch vollenden, die an diesem Haus noch zu machen sind. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal von hier vorne Danke sagen und das, was man vielleicht am Anfang der Pandemie von den Balkonen gemacht hat, das können wir hier mal machen und ich hoffe, dass möglichst viele von denen, auch wenn sie jetzt im Dienst sind und das nicht mitbekommen, das dann vielleicht am Livestream nochmal nachhören und diesen Applaus hören können, den ihr ihnen jetzt hoffentlich gebt. Lasst uns mal all diesen Leuten einen Applaus geben. Ich habe jetzt garantiert noch 100 Leute vergessen, das Deko-Team und ich weiß nicht was alles. Also es gibt so viele Dinge, die hier laufen, die Frauenarbeit, die Männerarbeit, die kleinen Gruppen, all das, was eine Gemeinde eigentlich ausmacht. Und ich weiß nicht, was du dir für 2022 vorgenommen hast. Vielleicht sagst du, ich möchte dieses Jahr mich mal einfach nochmal ein bisschen mehr ins Zeug legen, damit ich meinen Teil beitragen kann, dass Gottes Reich wächst. Aber was ich euch einfach nochmal mit ans Herz legen möchte, ist, dass wir diesen Slogan uns immer wieder neu vor Augen halten, der seit ungefähr 2-3 Jahren unseren Gemeindeverband prägt und den wir in unseren Mitarbeitertreffen vor dem Gottesdienst uns immer wieder vor Augen stellen. Und das ist das Ziel, was wir nicht nur als Verband haben, sondern was wir eigentlich als Leib Christi haben. Dieser Slogan hat zwei Teile. Der erste Teil heißt mehr Menschen. So, es ist nicht unser Ziel, dass möglichst viele Leute zu uns kommen, auch wenn das schön ist. Manchmal denke ich mir, vor allem jetzt in der Pandemie, so viel mehr Besucher können wir eigentlich gar nicht mehr aufnehmen, aber wir wünschen uns, dass mehr Menschen zu Jesus kommen, dass mehr Menschen verstehen, dass Gott sie liebt. Und der zweite Teil heißt mehr wie Jesus. Wir möchten, dass mehr Menschen Jesus ähnlicher werden. Das beginnt natürlich damit, dass wir unseren Weg mit Jesus anfangen, aber es hört da nicht auf, sondern es geht weiter, indem wir alle, die wir hier an dieser Leiter, die hier vorher noch stand, stehen, dass wir sagen, ich möchte nicht unten auf der ersten Stufe stehen bleiben oder womöglich noch vor der Leiter, sondern ich möchte auf diese Leiter hoch, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und ich hoffe, dass jeder von uns nicht nur für dieses Jahr sich diesen Vorsatz nimmt, sondern dass wir wirklich vorwärts gehen und sagen, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und bei der Gelegenheit nehme ich noch ein paar Leute mit auf diesen Weg mit Jesus. So, mehr Menschen, mehr wie Jesus. lass uns das uns einfach immer wieder neu ins Gedächtnis rufen. Ja, Betty hat schon gesagt, ich werde heute wie jedes Jahr am Anfang des Jahres über die Jahreslosung predigen. Und die Jahreslosung haben wir auch schon gehört. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und zunächst mal, ich glaube, die meisten von uns haben diesen Vers in der einen oder anderen Übersetzung vielleicht schon mal gehört. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder wie auch immer du den vielleicht abgespeichert hattest. Ich habe mir nicht nur, weil ich darüber predigen wollte, mir diesen Text nochmal genauer angeschaut und habe festgestellt, der steht in einem ganz interessanten Zusammenhang. Und bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass manches doch ganz unterschiedlich ist, wie ich das eigentlich so für mich abgespeichert hatte oder wo ich mir mal gedacht habe, in welchem Zusammenhang steht es eigentlich. Und ich werde versuchen, uns das heute Morgen ein bisschen näher zu bringen. Lass mich zunächst was zum Zusammenhang sagen. Jeder Text steht in einem Zusammenhang. Und dieser Text hat auch einen Zusammenhang. Und er steht direkt im Anschluss an diese Begebenheit, wo Jesus gepredigt hat und wo viele Leute da waren und wo Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und wo sie anschließend 5000 Männer plus Frauen plus Kinder satt gemacht hat mit 5 Broten und 2 Fischen. So, das ist dieses Wunder der Speisung der 5000, wie wir das so für uns nennen. Und was anschließend passiert ist, Jesus sagt zu seinen Jüngern, fahrt ihr mal über den See, sie waren dort am See Genezareth, und ich bleibe noch eine Weile hier und bete, und die Jünger fahren also voraus, Jesus bleibt dort und betet. Es gibt einige Leute, die das beobachten, die sehen, die Jünger sind weggefahren, Jesus ist hier geblieben. Am nächsten Tag suchen die Leute Jesus. Jesus ist nicht mehr da. Diejenigen von uns, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, die wissen, dass Jesus seinen Jüngern nachgegangen ist, allerdings nicht mit dem Boot, sondern zu Fuß. Er ist zu Fuß über den See gegangen, hat sie dort während eines Sturms getroffen. Die Geschichte, denke ich, ist bekannt, sogar bei denjenigen, die nicht so viel Bibel lesen. So, und dann sind sie rübergefahren und nachdem die Leute ihn nicht mehr gefunden haben, fahren sie zum Teil mit den Schiffen, manche sind vielleicht auch außen rumgegangen, wie auch immer, und suchen ihn auf der anderen Seite in Kapernaum. Und sie finden Jesus. Und dann fangen sie an, ihm verschiedene Fragen zu stellen. Und zunächst mal, wie bist du hierher gekommen? Und ich weiß nicht, was sie ihn alles fragen. Und das Interessante ist, wenn du diese Begebenheit liest, dann stellst du fest, dass Jesus auf die Fragen, die ihm da gestellt werden, zum Teil gar nicht direkt antwortet. Und das ist mir nicht nur an dieser Stelle aufgefallen, mir ist das an vielen Stellen aufgefallen, wo Jesus mit den Leuten im Gespräch ist. Die stellen ihm eine Frage, und Jesus antwortet gar nicht wirklich auf diese Frage. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal so wahrgenommen hast, festgestellt hast oder wie dir das da geht. Ich persönlich finde immer, das ist eigentlich ein schlechter Kommunikationsstil. Aber nun weiß ich, dass Jesus keinen schlechten Kommunikationsstil gepflegt hat. Und ich habe mich gefragt, warum antwortet Jesus denn nicht direkt auf diese Fragen? Und die Antwort, die ich für mich gefunden habe, wenn ich so diese Unterhaltungen analysiere, ist, Jesus antwortet nicht unbedingt auf die Fragen, die wir ihm stellen, aber er antwortet uns mit dem, was wir in dieser Situation hören müssen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass wir bestimmte Dinge brauchen oder dass wir bestimmte Dinge wissen müssen. Aber Jesus gibt uns die Antwort, die wir brauchen. Er gibt uns nicht die Antwort, die wir hören wollen vielleicht, aber er gibt uns das, was wir brauchen. Und dann redet Jesus mit ihnen und im Laufe dieser Unterhaltung, da knüpft er plötzlich an das an, was davor geschehen ist, nämlich an diese Brote, die sie bekommen haben, die sie satt gemacht haben. Und ich lese uns jetzt erstmal den Text, in dessen Zusammenhang die Jahreslosung steht, und dann werden wir uns nachher nochmal ganz kurz mit den Worten beschäftigen, die unmittelbar davor gefallen sind, und dann schauen wir uns ein bisschen an, was Jesus hier eigentlich sagt. Lest mit mir Johannes Kapitel 6, die Verse 35 bis 40. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Und ihr merkt schon, dass Jesus hier einen ganz, ganz großen Bogen spannt und zu ganz vielen, ganz zentralen Punkten hier was sagt. Bevor er zu diesem Punkt kommt, bevor er auf diese Brote Bezug nimmt, da nimmt er auf diese Brote in einem anderen Punkt Bezug, wo er sagt, ihr sucht das Äußerliche. Er wirft den Leuten vor, dass sie eigentlich nur auf das Äußerliche schauen und das, was wirklich wichtig ist, dass sie das eigentlich übersehen oder vergessen. Und Jesus, wenn er hier vom Brot des Lebens spricht und er sagt, er möchte sie satt machen und er möchte, dass sie nicht mehr durstig sind, dann geht es ihm nicht ums Essen, sondern wir merken, es geht ihm hier um die Ewigkeit. Und wir merken das ein paar Verse vorher, im Vers 27, wo er sagt, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. So, Jesus sagt ja, Leute, ihr denkt, dass ich euch jetzt satt gemacht habe und ihr möchtet dieses Brot haben und deswegen seid ihr zu mir gekommen und deswegen findet ihr das klasse. Aber es geht nicht um unser irdisches Leben, es geht nicht darum, dass wir satt werden, sondern es geht um was, was weit darüber hinausgeht. So, das, was Jesus hier eigentlich angefangen hat und das Brot, um das es hier geht, wir merken, es geht nicht um unser irdisches Leben, sondern es geht weit darüber hinaus. Und ich möchte, dass wir uns vielleicht auch mal selber prüfen, so an was denken wir eigentlich? Was beschäftigt uns? Beschäftigt uns auch das Irdische? Denken wir an unsere Arbeit, an unsere Familie, an unsere Rente, an unsere Gesundheit, an unseren guten Ruf, was auch immer, was beschäftigt uns? Oder geht es uns um das, wo Jesus sagt, was ewigen Bestand hat, was ewigen Wert hat? Alles Irdische, was wir uns hier erarbeiten, was uns oft so wichtig ist, das macht uns nicht dauerhaft satt. Ich denke, wir haben das schon so oft gehört und es gibt so viele Beispiele darüber, Parabeln, die darüber geschrieben wurde, dass letztendlich all die Dinge, die wir uns hier auf dieser Welt erarbeiten könnten, uns nicht wirklich satt machen. Wie oft haben wir mit den Paaren, die bei uns in der Ehevorbereitung waren, darüber gesprochen, dass wir nicht von unserem Ehepartner erwarten sollten, dass er uns glücklich macht. Weil das der Ehepartner nicht kann. Niemand kann dieses Loch in uns stopfen. Manche Leute denken, dass sie es über ihre Karriere irgendwie hinbekommen, dass sie zufrieden sind. Und was wir feststellen ist, wir erreichen irgendwas und am Ende sind wir doch irgendwie unzufrieden. Die klassische Geschichte dazu ist der Fischer und seine Frau, manche von euch werden das kennen, wo die Frau immer wieder neue Forderungen stellt und alles bekommt und immer unzufrieden ist. Oder es gibt diese Sprichwörter, je mehr er hat, je mehr er will und so weiter und so fort. Ich denke, wir haben das in so vielen Facetten beleuchtet bekommen und es ist eine allgemein bekannte Wahrheit eigentlich. Und trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, dass wir die Wahrheit nicht wirklich verstanden haben und dass wir immer wieder an diesem Äußerlichen hängen bleiben, weil es das ist, was uns eben auch Tag für Tag begegnet. Aber Jesus sagt, achte doch auf das, was nicht irdisch ist, was nicht vergeht und was euch wirklich satt machen kann. Und das finde ich so interessant, dass Jesus sagt, ihr habt jetzt diese Brote bekommen und auch das ist was, was wir heute vielleicht nicht so sehr nachvollziehen können. Aber für die Leute damals war das Besorgen oder das Sorgen für das Essen am nächsten Tag sehr viel bedeutsamer und sehr viel wichtiger, hat einen sehr viel größeren Anteil an ihrem Leben eingenommen als für uns heute. Wenn bei uns Wenn wir ein Problem haben, dann ist es, weil Aldi oder Lidl oder Kaufland oder der Supermarkt deines Vertrauens oder vielleicht der Tante-Emma-Laden deines Vertrauens die eine Käsesorte, die du normalerweise eben jetzt gerne kaufen wolltest, nicht mehr hat. Und unser Problem ist, jetzt muss ich einen anderen Käse kaufen. So ein Käse. Die Leute damals, für die war die Frage, werden wir morgen überhaupt noch was zu essen haben? Wo bekommen wir das her? Manche Leute schauen vielleicht The Chosen an. Ich persönlich feiere diese Serie. Wer sie noch nicht gesehen hat, schaut euch das an, das ist echt wertvoll. Und da wird Petrus so dargestellt. Und Petrus wird dargestellt als einer, der chronische Schulden hat, der nicht genug Fische fängt. Wir kennen diese Geschichte, dass er die ganze Nacht gefischt hat und ist nichts dabei rausgekommen. Und wir nehmen das so wahr, als, ja, er hat halt nichts gefangen. Aber für ihn war das existenzbedrohend. So, die Leute hatten damals einen ganz anderen Bezug zu Brot und das tägliche Brot. Und Jesus sagt jetzt, Leute, schaut nicht so sehr auf das, was ihr morgen essen werdet, was hier auf dieser Welt euch vielleicht satt macht eine Zeit lang. Schaut auf das, was euch ewig satt macht. Und er verspricht ihnen hier, ihr werdet nicht mehr hungern und ihr werdet nicht mehr dursten. Aber all das, was wir uns irdisch erarbeiten, das, was uns beschäftigt, das, worüber wir so viel nachdenken, macht uns nicht dauerhaft satt. Jesus sagt im Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und das war für die Leute damals natürlich was Interessantes. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Frau am Jakobsbrunnen, die in der Mittagshitze zum Brunnen gegangen ist, um nicht das Gespött und die Vorwürfe ihrer Dorfgemeinschaft immer wieder hören zu müssen. Und sie mussten ständig zu diesem Brunnen gehen und dort Wasser holen. Was muss es für so jemand bedeutet haben, zu hören, du wirst nie mehr Durst haben? Das wäre so, wie wenn man euch sagen würde, ich will euch eine Wasserleitung bauen, direkt in dein Haus. Und du kannst immer den Wasserhahn aufdrehen, da kommt Wasser raus. Das wäre für uns super, oder? Würden wir uns da alle wünschen. Es ist für uns normal, aber für die Leute damals war das was Besonderes. Immer satt zu sein. Immer was zu trinken zu haben. Was für eine Aussicht. Aber Jesus sagt, Leute, mir geht es nicht um das, dass ihr keinen Hunger mehr habt. Irdisch. Mir geht es eigentlich um was ganz anderes. Und ich habe mich so gefragt, ist es überhaupt realistisch? Unabhängig davon, ob wir es nun irdisch oder überirdisch sehen. Wie kann das überhaupt funktionieren, dass ich keinen Hunger mehr habe? Dass ich immer zufrieden bin? Geht es überhaupt? Gut, wir haben festgestellt, es geht nicht um körperliche Bedürfnisse. Macht die Sache vielleicht ein bisschen einfacher oder vielleicht auch ein bisschen undurchsichtiger. Aber ich habe mir gefragt, was heißt es nun, dass Jesus sagt, du wirst keinen Hunger mehr haben? Du wirst keine Wünsche mehr haben? Heißt es, Jesus erfüllt mir alle Wünsche? Gibt es diese Bibelstellen, wo es heißt, der Herr wird dir die Wünsche deines Herzens erfüllen? Je nach Bibelübersetzung. Ich persönlich feiere die Bibelübersetzung, also kommt aus dem Englischen, wo es heißt, der Herr wird dir die Wünsche deines Herzens geben. Ich habe das zunächst so verstanden, er gibt mir die Wünsche, also er erfüllt sie. Und irgendwann habe ich dann verstanden, er gibt mir die Wünsche. Und so wird, finde ich, ein Schuh draus. Und das, was Jesus mit uns machen möchte, ist weniger, dass er uns alle Wünsche erfüllt, sondern er bringt unsere Wünsche im Einklang mit seinem Willen. Ich weiß nicht, wer von euch das mit seinen Kindern so erlebt hat, aber Kinder haben manchmal Wünsche, die wir ihnen nicht erfüllen können. Oder die wir ihnen vielleicht erfüllen könnten, aber die wir ihnen nicht erfüllen wollen, weil es nicht gut für sie wäre. Wie oft bitten wir Gott um Dinge, die eigentlich vielleicht gar nicht gut für uns sind, und Gott sagt, ich würde ja gern, aber weißt du, ich habe einen guten Plan mit deinem Leben. Und deswegen gebe ich dir nicht, was du dir wünschst. Aber ich gebe dir, was du brauchst. Und vielleicht merkt ihr schon, das ist irgendwie so bei Gott so ein Muster. Er gibt uns nicht, Jesus antwortet nicht auf das, vielleicht, was wir fragen, aber er sagt uns das, was wir brauchen. Ist nicht immer so, aber manchmal erfüllt er uns ja auch unsere Wünsche. Aber das, was Jesus eigentlich will, ist, dass wir uns in einem Bereich bewegen, wo er uns wirklich überschütten kann mit Segen und wir satt werden, weil wir gelernt haben, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist und was Gott uns so gerne geben möchte. Also Jesus wird uns vermutlich nicht jeden Wunsch erfüllen, aber er möchte uns das geben, was uns wirklich satt macht. Er hat eigentlich einen besseren Weg. Und Jesus wird versuchen, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse in Einklang mit seinem Willen zu bringen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dauerhaft eine Diät gemacht hat oder irgendwie versucht hat, mit seiner Ernährung irgendwas umzustellen. Da gibt es Leute, die kämpfen, Monate und Jahre vielleicht, ich weiß nicht, meistens hält man es ja nicht so lange aus, aber die wissen, ich darf das nicht essen und das ist für dich eine Belastung, Tag ein, Tag aus und es ist immer schwierig. Und dann rede ich zum Beispiel mit meiner Frau und meine Frau, die hat, ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen hat, aber die hat irgendwie ihr Inneres umgepolt und für sie gibt es nichts Schöneres als einen Salat zu essen. Oh, Salat. Und ich denke mir, der schönste Salat ist Wurstsalat. Oder? Ja, die Männer nicken jetzt, ich weiß. Aber versteht ihr, für sie ist abends eben nur einen Salat zu essen die Erfüllung ihrer Sehnsucht. Und ich denke mir, und wie werde ich satt? Versteht ihr? Und das ist so ein Unterschied, ob du sagst, ich muss, oder ob du sagst, ich möchte. Und ich glaube, so beim Essen, da können wir das ganz gut nachvollziehen. Und so möchte Jesus das aber mit unserem ganzen Leben machen. Er möchte, dass das, was uns gut tut, das ist, wonach wir uns sehnen. So, Jesus möchte uns nicht irgendwie billig satt machen, sodass wir anschließend gleich wieder hungrig sind, weil es uns eben nicht wirklich satt gemacht hat. Sondern er möchte uns das geben, was uns tief im Innern erfüllt und wo wir merken, das ist was, was bleibt. Das ist was, was mich tief innen drin satt macht und was mein ganzes Leben sättigt. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, der unmittelbar vor unserem Abschnitt steht, im Vers 34 im Kapitel 4, wo er sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende zu führen. Was hat Jesus satt gemacht? Jesus hat satt gemacht, den Willen seines Vaters zu tun. Und ich denke mal, wie krass ist denn sowas? Jesus wurde dadurch gesättigt, dass er den Willen dessen getan hat, der ihn geschickt hat. Und das zeigt uns, dass Jesus so im Einklang mit dem Willen Gottes war, dass es ihn völlig befriedigt hat, das zu tun, was der Vater wollte. Und jetzt frage ich mich, warum sind wir so oft unzufrieden? Warum sind wir so oft hungrig? Die offensichtliche Antwort ist eigentlich, wir sehnen uns nach dem, was nicht satt macht. Unser innerer Wunsch, unsere innere Uhr, unser innerer Kompass ist noch falsch gestellt. Aber Jesus, der geht hier noch eine Ebene tiefer und ich lese uns den Vers 36 nochmal vor. Er sagt, also erstmal den Vers 35 nochmal davor. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und jetzt kommt so ein ganz seltsamer Satz, ich weiß nicht, ob euch das vorher aufgefallen ist. Aber ich habe zu euch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Was hat jetzt das mit dem Essen zu tun? Unser Problem, so verstehe ich Jesus, ist weniger der Hunger, sind weniger unsere Wünsche. Unser eigentliches Problem ist, dass wir nicht glauben, dass wir nicht vertrauen. Und dieses mangelnde Vertrauen, und ich füge jetzt mal noch dazu, der mangelnde Gehorsam, denn das ist das, was im Vers 29 sagt, dass Gottes Wille ist es, dass wir an Jesus glauben, dass wir ihm vertrauen. Dieses mangelnde Vertrauen und dieser mangelnde Gehorsam, der führt dazu, dass wir an Gottes Segen vorbeigehen. Gott ist daran interessiert, uns zu segnen. Wusstest du das? Gott möchte uns segnen. Aber ich habe schon mal gesagt, Gott möchte, dass es uns gut geht. Das heißt, er gibt uns Dinge, die gut für uns sind. Und er möchte uns segnen und er hat dafür auch einen ganz, ganz einfachen Weg aufgestellt. Er hat schon im Alten Testament gesagt, tu das, was ich dir sage und du wirst gesegnet werden. Vielleicht lesen wir das manchmal anders und Gott sagt, ja, Gott belohnt die Guten und er bestraft die Schlechten. Aber das, was Gott eigentlich damit sagt, ist, halt dich an meine Gebote und es wird dir gut gehen. Ihr habt das wahrscheinlich schon oft von mir gehört, wenn ihr schon eine Weile hier in der Gemeinde seid. Das ist für mich eigentlich wie eine Gebrauchsanleitung. Halt dich da dran, das so zu machen, dann wirst du lange Freude haben an dem Gerät, was du gekauft hast. Halt dich da dran, was ich dir als der Schöpfer dir sage, wie du mit deinem Leben umgehen sollst. Und dann wird dein Leben funktionieren, weil ich weiß, wie du tickst. Und wenn wir das tun, was Gott von uns möchte, dann werden wir satt, dann werden wir glücklich, dann werden wir Frieden haben. Jesus sagt, euer Problem ist, dass ihr nicht glaubt, dass ihr nicht vertraut. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, der in der Jahreslosung steht, wo Jesus sagt, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich weiß nicht, wie du den bisher verstanden hast oder was du bisher da drin gehört hast oder worauf du das bezogen hast. Aber ich glaube persönlich, dass es ganz, ganz viel auch damit zu tun hat, dass Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, wirst du wirklich satt. Und viele Leute trauen sich vielleicht nicht oder haben Bedenken, auch sich diesem Jesus hinzugeben, das zu tun, was er sagt, sich auf seinen Willen einzulassen. Und Jesus sagt, du pass auf, du musst nicht alle deine Fragen vorher klären. Du darfst kommen, wie du bist, mit all deinen Zweifeln. Du darfst kommen mit deiner Schuld. Du darfst kommen mit deinem Versagen. Du darfst kommen mit deiner Lauheit. Du darfst kommen mit deinen Verletzungen, mit all dem, was dich ausmacht. Und Jesus sagt nicht, du musst dich vorher ändern oder du musst diese und diese Bedingungen erfüllen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus gibt uns hier ein Paradebeispiel für das, wie er möchte, dass wir miteinander umgehen. Und das eine, was wir hier sehen, ist, dass Jesus sagt, ich werde dich nicht abweisen. Und wenn du aus dieser Predigt irgendwas mitnimmst, dann nimm diesen einen Satz mit. Er wird dich nicht abweisen. Er wird dir vielleicht nicht jeden Wunsch erfüllen. Er wird in deinem Leben vielleicht nicht alles so machen, wie du es gerne hättest. Aber er wird dich nicht abweisen. Er wird für dich da sein. Er wird dir zuhören. Er wird Gemeinschaft mit dir haben. Er wird dir seine Wertschätzung ausdrücken. Er wird dich nicht abweisen. Und du kannst kommen, wie du möchtest. Das heißt nicht, dass du so bleiben, ja, soll ich jetzt sagen, darfst oder soll ich sagen, musst, wie du bist. Gott sagt, du kannst kommen, wie du bist, aber weißt du was? Ich werde dich verändern. Nicht, weil du sonst nicht zu mir kommen darfst, sondern ich werde dich verändern, weil es dir gut tut. Weil ich dich in deine Bestimmung reinführen möchte. Und weil ich möchte, dass unsere Beziehung enger wird. Und deswegen sagt Gott, ich werde dich verändern. Und wenn du dich auf Jesus einlässt, dann musst du damit rechnen, dass du nicht derselbe bleibst. Ich weiß nicht genau, wo ich es gestern gehört habe, war vermutlich irgendeine Andacht oder sowas, aber da hat einer gesagt, rede mit Gott, aber du musst damit rechnen, dass er antwortet. Gebet ist nicht eine Einbahnstraße. So, und jetzt komme ich auf diesen Punkt mit dieser Jesus wird dich nicht abweisen. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir da Dinge irgendwie in falschen Hals bekommen oder nicht richtig zusammenbekommen. So, Jesus kann Menschen rückhaltlos und bedingungslos lieben und trotzdem bestimmte Aspekte ihres Verhaltens ablehnen. Ich sage das nochmal. Jesus kann einen Menschen rückhaltlos und bedingungslos lieben und trotzdem manche Aspekte seines Verhaltens ablehnen. Jesus heißt nicht alles gut, was wir tun. Und trotzdem kann er uns bedingungslos, rückhaltlos, grenzenlos lieben. Und es passt zusammen. Und deswegen möchte ich uns auch für 2022 was mitgeben, was in unserer Gesellschaft in meinen Augen vollkommen schief läuft, nämlich es wird oft postuliert, wenn du das Verhalten der Menschen nicht gut heißt, dann liebst du sie nicht wirklich. Wenn du das, was bestimmte Leute tun, nicht gut und richtig findest, dann lehnst du sie ab. Das klassische Beispiel dafür, was immer angeführt wird, ist Homosexualität. Wenn die Christen die Menschen wirklich lieben würden, dann würden sie ihre Homosexualität akzeptieren. Ich möchte heute darüber nicht predigen, aber Jesus hat an so vielen verschiedenen Punkten gezeigt, dass das eine Gleichung ist, die nicht aufgeht. Und ich möchte uns dazu ein Beispiel bringen aus Johannes Kapitel 8, wo eine Frau zu Jesus gebracht wird, die im Ehebruch ertappt worden ist. Und viele von uns, denke ich, werden diese Geschichte kennen. Und dann fängt Jesus an, sich plötzlich ganz, ganz seltsam zu verhalten. Und ganz zum Schluss sagt er diesen einen oder diese zwei Sätze. Er richtet sich am Schluss auf, nachdem alle weggegangen ist, die sie vorher steinigen wollten, und sagt: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Und sie sagt: Herr, keiner. Das sagt Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Punkt. Und an der Stelle würden wir gerne aufhören. Aber Jesus sagt noch einen Satz weiter. Und er sagt: Geh und sündige von jetzt nicht mehr. Was sagt Jesus damit? Ja, was du gemacht hast, war falsch. Und ich verurteile dich trotzdem nicht. Jesus sagt: Ich kann dich annehmen, ich kann dich lieben und ich muss trotzdem nicht alles gutheißen, was du tust. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen, dass wir trennen können zwischen dem, was Menschen sind und dem, wie wir sie lieben und dem, was Menschen tun. Was wir vielleicht nicht verstehen, was wir nicht richtig finden. Während Jesus immer noch die Sicherheit hatte, dass er, was richtig und falsch angeht, einen absolut richtigen Kompass hatte, ist es bei uns ja manchmal noch so eine Frage, wo ich manchmal denke, wir sollten vielleicht manchmal auch ein bisschen vorsichtig mit unseren Urteilen sein, weil wir vielleicht doch nicht so hundertprozentig genau wissen, was richtig und falsch wäre. Und ich glaube, wir haben auch 2022 in dieser Pandemie eine wunderschöne Möglichkeit, an dieser Stelle zu lernen, Menschen anzunehmen. Auch wenn wir falsch halten oder nicht verstehen oder wie auch immer, was sie tun oder wie sie sich entscheiden, wir können trotzdem Menschen lieben, vorbehaltlos und bedingungslos. Jesus hat es immer wieder getan. Glaubst du, dass Jesus die Pharisäer nicht geliebt hat? Er hat die Pharisäer geliebt, deswegen war er so hart mit ihnen. Deswegen hat er gesagt: Ihr Schlangenbrut und ihr Otterngezücht. Nicht deswegen, weil er sauer war und weil er endlich mal die Sau rauslassen wollte, sondern weil er sie erreichen wollte. Da können wir jetzt noch ganz viel drüber sagen. Ich lasse das mal, sonst wird die Predigt noch länger, als ich sie eigentlich geplant hatte. So, Jesus redet hier von seinem Auftrag, den er hat. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jesus sagt: Ich werde niemanden abweisen. Und dann kommt dieser Satz: Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was der Vater will. Da habe ich mir so gedacht: Okay, würde Jesus das gerne anders machen und er muss jetzt das tun, was der Vater will? Oder? Aber vermutlich ist es nicht so gemeint, gehe ich mal jetzt ganz stark davon aus. Aber er spricht davon, was der Wille ist. Und das finde ich ganz interessant. Der Wille Gottes ist nämlich, dass keiner zugrunde geht. Wir hatten mal eine Jahreslosung vor vielen Jahren, wo es heißt: Denn Gottes Wille ist, dass, wer kriegt es noch zusammen? Dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Irgendwie so ähnlich war das. Das ist das Ziel, was Gott hat. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Gott möchte, dass nicht einer verloren geht. Und er hat uns in diese Welt gestellt, um dieses Ziel zu erreichen. Wir als sein Leib, wir sind sein Arm, wir sind seine Arme, wir sind seine Füße, wir sind sein Mund. Und wir sind auch sein Ohr. So, keiner soll zugrunde gehen. Und dann sagt er, dass jeder, der an ihn glaubt, dieses ewige Leben hat. So, jeder, der Jesus sieht, sagt er, und zu ihm kommt, der soll nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was uns wirklich satt macht. Also es ist für uns immer schwierig, aus unserer Perspektive über unseren Tellerrand rauszugucken, über unser menschliches Leben rauszugucken, diese 60, 70, 90, 100 Jahre, wie viel auch immer, bei manchen sind es auch weniger. Der Oberbürgermeister ist jetzt diese Woche gestorben. Manche sterben auch noch früher. Manche sterben als Kinder. Unser Leben ist so begrenzt und es fällt uns so schwer, über dieses Leben hinaus zu gucken. Aber Gott schaut aus der Ewigkeit auf unser Leben und er sagt, versteh doch, um was es wirklich geht. Versteh doch, was wirklich zählt. Versteh doch, was dich wirklich satt macht. Und Gott macht uns dieses Angebot, wirklich satt zu werden. Und wir werden dieses Angebot heute auch wieder haben. Ihr habt es hier vorne hoffentlich schon gesehen. Wir werden heute wieder Abendmahl feiern. Wunderschöne Möglichkeit, das neue Jahr anzufangen. Denn wir sagen, ja, ich möchte satt werden. Ich möchte dieses Brot des Lebens zu mir nehmen. Dieses Brot, und wir versuchen da ja schon etwas, wie sagt man so schön, haptischer zu werden. Also bei uns gibt es ja nicht nur eine Oblate, sondern ein Stück Brot, was dich wirklich satt machen könnte, aber es ist ja ein sehr kleines Stück Brot. Dieses Brot wird dich nicht satt machen. Aber das, wofür dieses Brot steht, das wird dich satt machen. Gott macht uns dieses Angebot, echtes Leben zu bekommen, wirklich satt zu werden. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dieses Angebot anzunehmen. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen im Auftrag und im Angesicht Gottes fragen, nimmst du dieses Angebot Gottes an? Vertraust du ihm? Vertraust du ihm dein Leben an? Gibst du ihm deine Hand? Und während wir uns alle die wohlgemeinte Faust geben, gibt Gott dir die Hand und er umarmt dich sogar. Er heißt dich willkommen als sein Kind. Der Vater des verlorenen Sohnes hat sogar den Sohn in die Arme genommen, der direkt vom Schweinetrog kam und der sicher nicht besonders gut gerochen hat. Vermutlich auch nicht hygienisch einwandfrei war. Gott hat keine Berührungsängste. Und wer zu ihm kommt, den wird er nicht abweisen. Komm zu ihm. Amen. Vater, ich danke dir, dass deine Tür offen steht und deine Arme offen sind. Ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Angebot machst, dass du, wenn wir zu dir kommen, dass du uns nicht hinausstoßen wirst. Und ich danke dir, Herr, dass wir so kommen können, wie wir sind. Ob wir uns gut fühlen oder ob wir uns schlecht fühlen, ob wir einen guten Eindruck von uns haben oder ob wir uns für schlecht halten. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht abweist und dass du für jeden von uns einen Plan hast und mit uns weitergehen möchtest, uns veränderst, uns in das Bild umgestaltest, Herr, was du von uns hast, wo wir sehen können, Herr, was für Herrlichkeiten du für uns vorbereitet hast. Und ich wünsche mir so, Herr, dass jeder von uns diesen Weg mit dir mitgeht. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns offene Herzen schenkst, nicht nur diese Entscheidung zu treffen, mit dir zu gehen und ja, Christ zu werden, sondern auch als Christ mit dir zu gehen, die täglichen kleinen Entscheidungen immer wieder neu zu treffen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Angebot jetzt machst im Abendmahl und dass du uns zeigst, was du mit uns vorhast. Ich möchte dir danken, Herr, dass du diesen Bund mit uns schließen möchtest und dass wir das jetzt tun dürfen, dass wir diesen Bund mit dir schließen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass eine wunderbare Zukunft auf uns wartet, weil du der Garant unseres Heils bist, Herr. Unser Heil liegt nicht auf unseren Schultern, unser Heil liegt nicht in unseren guten Werken, sondern in dem vollbrachten Werk Jesu am Kreuz. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.